Immer grüne Tannen und Fichtenwälder. Verborgene Seen, gekräuselt vom Sommerwind oder im weißen Frost des Winters erstarrt. Ruhig strömende Flüsse, unzugängliche Sümpfe, russische Einöde. Die weißen Birkenstämme am Rand der Lichtungen mildern kaum den ernsten Grundton dieser nordischen Landschaft. Hier lebt der altrussische Asket und Einsiedler. Einsam, auf den Knien vor Gott liegend, wird er langsam frei von sich selbst und allem und schreitet stufenweise zur Vollkommenheit. Bei den Mönchen, in der geistig-asketischen Atmosphäre hinter den Mauern des alten russischen Klosters, beginnt die russische Kultur. Die Geschichte des Klosterlebens in Russland steht in engem Zusammenhang mit dem Starzentum. Ursprünglich ist es vom Artus hergekommen. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts setzt seine eigentliche Entwicklung in Russland ein. Und im 19. Jahrhundert dringt aus der Finsternis der Wälder ein heller Schein her bis zu uns. Das Starzentum hat seine größte und schönste Blüte hervorgebracht. Es ist die einzigartige Gestalt des heiligen Seraphim von Sarov. Sein Leben dauert von 1759 bis 1833. Die russische Kirche spricht ihn 1903 heilig. Die russische Frömmigkeit hat gleichsam mit ihm ein Antlitz. Er gleicht einer Ikone, geschrieben mit dem Gold eines heiligen Lebens. Der heilige Vater Seraphim, Prochor sein weltlicher Name, wird in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren. Schon als Kind liest er in der Bibel und geht besonders gern in den Gottesdienst. Mit 18 Jahren verlässt er seine Mutter. Der Vater ist längst gestorben. Prochor will Mönch werden. Er pilgert nach Kiew. Dort weist ihn ein Starez an, in die Sarow-Einsiedelei zu gehen und zu bleiben. Prochor tritt also in das Sarow-Kloster ein. Nach 8 Jahren unterwürfigen Gehorsams unter die Führung eines Starez wird er als Mönch eingekleidet und erhält wegen seines flammenden Glaubens den Namen Seraphim. Nach dem Diakonat wird er 1793 zum Priester geweiht. Doch Seraphim drängt es in die Einsamkeit. Mit Einverständnis des Abtes verlässt er das Kloster und zieht sich in eine kleine Hütte, tief im Wald gelegen, zurück. Er führt nun ein Eremitenleben unter harten Bußübungen und schweren Entbehrungen. Eines Tages geschieht es, dass 3 Banditen ihn überfallen, weil sie Geld bei ihm vermuten. Da er gerade beim Holzfällen ist, hätte er sich mit seiner Axt wehren können. Doch er will gemäß dem Evangelium selbst keine Gewalt anwenden. Die Landstreicher schlagen ihn halbtot. Er steht wieder auf und schleppt sich blutüberströmt zum Kloster, will aber von den Ärzten nichts wissen. Durch höhere Hilfe wird er von seinen schweren Verletzungen geheilt. Seine hohe Gestalt bleibt aber gekrümmt und er kann nur noch am Stock gehen. Seraphim nimmt nun eine neue asketische Übung auf sich, das Schweigen. Er weiß, dass sich der Mensch durch vieles Reden verliert. In der Einsamkeit trägt er wie Antonius von Ägypten schwere innere Kämpfe aus und ringt auch mit dem Teufel. Die Leidenschaften, sagt er, werden nur durch Leiden überwunden, sei es, dass man sie freiwillig sucht oder dass die Vorsehung sie schickt. Auf Befehl des Abtes muss Seraphim ins Kloster zurückkehren. Dort führt er weiterhin das Leben eines Einsiedlers. Ständig flüstern seine Lippen das Gebet im Sinn des Zöllners aus dem Evangelium. Herr Jesus Christus, sei mir Sünder gnädig. Das Tun dieses Gebetes, unaufhörlich wiederholt, führt ihn zum immerwährenden Gedenken Gottes, zum Herzensgebet, schenkt ihm den inneren Frieden. Er ist der Auffassung, dass die Kraft des Gebetes den Heiligen Geist herabzieht. Seraphim hat auch Visionen. Maria erscheint ihm oft und er liebt sie sehr. Nach vielen Jahren strenger Klausur öffnet er seine Zelle. Nun beginnt sein Starzentum. Seraphim stellt sich in den Dienst seiner Mitmenschen. Die letzten 8 Jahre seines Lebens sind ein einziges großes Liebeswerk. Im Starez sucht das Volk einen Menschen mit Verstehen und Erbarmen. Die Zelle Seraphims wird Tag und Nacht von den Leuten belagert. Allen begegnet er mit der gleichen Herzenswärme. In zahllosen seelsorgerlichen Gesprächen gibt er seine Weisheit mit. Gehe, so sagt er zum Beispiel, den mittleren Weg. Strebe nicht über deine Kräfte hinaus, sonst fällst du und der Feind spottet deiner. Doch unter den Mitbrüdern ist einer ihm missgünstig gesinnt. Seraphim kann dessen Zorn auf ihn nicht befrieden und muss ihn ertragen. Viele Menschen suchen ihn wegen körperlicher Leiden auf. Er schickt sie zwar zum Arzt, aber er besitzt doch das Charisma der Krankenheilung. In seiner Zelle geschehen wunderbare Heilungen. In ihm lebt eine strahlende Heiterkeit. Die Freude ist keine Sünde, sagt er. Sie vertreibe die tödliche Traurigkeit und die sei das Schlimmste von allem, was es gebe. Die Menschen fragen ihn auch nach dem Sinn des Lebens. Seine klare Antwort lautet: Das Gebet, Fasten und alle anderen christlichen Werke gut, aber nur Hilfsmittel seien. Der wahre Sinn des christlichen Lebens ist, den Heiligen Geist zu erlangen, betont er. Diese Gabe empfängt man aber nicht einfach so, sondern man muss sich darum mühen, bitten und flehen. Die Nichtbeachtung dieser Wahrheit hat uns die träge und faule Christenheit beschert, sagt Walter Nick. Seraphim besitzt auch die Gabe der Prophetie. Er spricht von der Lauheit und davon, dass man vom christlichen Glauben und Leben abfallen werde. Er sagt den Krimkrieg voraus und deutet auch schon auf die herannahende Revolution hin. Eines seiner großen Charismen ist die Gabe der Verklärung. Das Verklärungslicht leuchtete zuerst auf dem Berg Tabor. Es hat später verschiedene Heilige und besonders stark Seraphim von Sarow erfasst. Er steht in der Spannung zwischen den düsteren Weissagungen und dem Taborlicht und hält sie aus. Eines Tages wird Seraphim in seiner Zelle auf den Knien liegend tot aufgefunden. Von nun an pilgern die Menschen zu seinem Grab, weil sie spüren, dass er lebt und ihnen helfen will, wie er es vorausgesagt hat. Meinen kleinen Bericht über den großen Heiligen der Ostkirche möchte ich abschließen mit den Worten, mit denen er das einfache Volk, jeden Einzelnen, gegrüßt hat. Christus ist auferstanden, du meine Freude.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.